Herzlich willkommen bei Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten.
Genau so ist es. Ich brauche da jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen.
Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die Gesundenuntersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
Aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Boehringer Ingelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Heute darf ich einen neuen Gesprächspartner begrüßen, und zwar Dr. Klaus Hackner. Dr. Hackner ist Oberarzt am Universitätsklinikum in Krems, wo er gemeinsam mit einem Kollegen die Ambulanz für seltene und interstitielle Lungenerkrankungen leitet. Und das ist auch schon unser Thema heute, und zwar mit Blick auf den Tag der seltenen Erkrankungen wollen wir uns heute gemeinsam über seltene Lungenerkrankungen unterhalten. Lieber Klaus, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Meine erste Frage ist ja gleich einmal, was definiert eigentlich eine seltene Erkrankung? Was ist da eigentlich so ausschlaggebend dafür, dass man sagen kann, das ist selten?
Eine seltene Erkrankung liegt dann vor, wenn die Erkrankung in einer gewissen Population nicht sehr häufig vorkommt. Die EU hat dafür eine Definition, 5 von 10.000 sollten maximal betroffen sein. Und diese Definition ist auch in Österreich übernommen worden. Aber global gibt es da durchaus auch Unterschiede. In den Vereinigten Staaten spricht man dann von einer seltenen Erkrankung, wenn nicht mehr als 7,5 pro 10.000 betroffen sind. In Australien wiederum ist es so, dass maximal eine Person pro 10.000 betroffen sein sollte. Und Australien ist ohnehin schon recht ausgedünnt. Also da ist es wiederum schwierig, sozusagen wirklich eine seltene Erkrankung zu haben, rein aus der Definition heraus. Und wir unterhalten uns hier über eine Zahl, die nennt sich die Prävalenz.
Genau. Das gilt ja nicht nur für die Lungenerkrankungen, sondern das ist ja allgemein so, für alle seltenen Erkrankungen die Definition. Und was ich so spannend finde, ist, dass die Zahl der seltenen Erkrankungen ja kontinuierlich wächst. Also ich glaube, mich richtig zu erinnern, dass jede Woche eigentlich eine seltene Erkrankung neu entdeckt wird, weil man mit den verfügbaren Technologien ja auch wieder Leute besser charakterisieren kann und dann draufkommt, das ist eine seltene Erkrankung. Also ich glaube, das letzte Mal waren so 6.000 bis 7.000 Erkrankungen und das wächst jede Woche letzten Endes. Jetzt meine Frage an dich ist, und das Faszinierende dabei ist, wenn man alle seltenen Erkrankungen zusammenzählt, dann sind sie schon wieder häufig. Also alle seltenen Erkrankungen zusammen machen auch wieder 6% der bekannten Erkrankungen aus. Wie viele seltenen Lungenerkrankungen gibt es denn eigentlich?
Ja, du hast absolut richtige Zahlen genannt und die Zahl der seltenen Erkrankungen per se wächst kontinuierlich. Von diesen mehr als 6.000 Erkrankungen gibt es zumindest 100, wenn nicht sogar mehr, seltene Lungenerkrankungen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment wenig im Vergleich zur Gesamtzahl. Man darf aber nicht vergessen, dass unter diesen seltenen Erkrankungen auch jegliche Gendefekte hinzugerechnet werden. Das heißt monogenetische Erkrankungen, erworbene Erkrankungen, aber auch Syndrome, vererbte Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, seltene Infektionserkrankungen, auch seltene Tumorerkrankungen. Die werden da alle hinzugerechnet zu diesem Potpourri an seltenen Erkrankungen.
Jetzt hast du gesagt, die Definition lautet 5 pro 10.000 Einwohner, also auf die Prävalenz gerechnet. Dann müsste es im Endeffekt, wenn man auf die Gesamtanzahl an Österreicher und Österreicherinnen, wenn man das rückrechnet, müsste es ja dann doch so ein paar Dutzend Fälle geben pro Erkrankung. Aber Österreich ist ja auch ein großes Land für die Anzahl der Einwohner. Die sind ja dann quer durch Österreich verstreut. Du betreust ja eine Ambulanz für seltene Lungenerkrankungen. Wie viele so Ambulanzen vergleichbar zu euch gibt es denn in Österreich? Kann man das ungefähr sagen?
Ja, durchaus. In Österreich gibt es Gott sei Dank ein relativ dichtes Netzwerk an Expertinnen und Expertenzentren. Grundsätzlich beinahe in jedem Bundesland, zumindest überall, wo es auch Lungenabteilungen gibt, pneumologische Abteilungen, also an die 10 Spezialambulanzen gibt es da zumindest in Österreich. Und ja.
Das heißt, wir sind auch gut aufgestellt.
Ja, mehr ist immer besser in diesem Fall. Das wäre natürlich schön, wenn die Patientinnen und Patienten noch mehr Betreuung erfahren könnten und auch nicht so weite Wege in Anspruch nehmen müssten. Aber grundsätzlich sind wir da auf einem guten Weg.
Du hast vorher gesagt, man unterscheidet ja zwischen monogenetischen Erkrankungen oder Erkrankungen mit einer genetischen Ursache, dann erworbene Erkrankungen. Bei genetischen Erkrankungen ist es ja oft so, dass die sich sehr früh im Lebensalter manifestieren, bei erworbenen Krankheiten typischerweise später. Gibt es ein Prädilektionsalter, wann diese Lungenerkrankungen, diese seltenen Lungenerkrankungen sich manifestieren, oder gibt es da unterschiedliche Altersgipfel?
Also da ist die Bandbreite wirklich sehr, sehr groß. Es gibt ganz klassische seltene Lungenerkrankungen, wie zum Beispiel die zystische Fibrose, die natürlich ab der Geburt schon bestehen. Die zystische Fibrose ist übrigens auch im Neugeborenen-Screening dabei. Das ist mit ein Grund, warum wir diese prinzipiell seltene Erkrankung in der Regel sehr, sehr früh entdecken. Und dann gibt es wiederum andere Erkrankungen, die sich erst spät in der zweiten Lebenshälfte oder auch im Alter bemerkbar machen. Ein Beispiel wäre hier die idiopathische Lungenfibrose.
Okay, also eine Vernarbung des Lungengewebes.
Genau.
Du hast monogenetisch erwähnt, also monogenetische Erkrankungen sind Erkrankungen, die durch einen Gendefekt in einem Gen verursacht werden. Wie manifestieren sich eigentlich diese seltenen Lungenerkrankungen? Welche Symptome stehen bei diesen Patientinnen und Patienten im Vordergrund? Unterscheiden sich die zum Beispiel auch von anderen Lungenerkrankungen? Asthma kommt ja auch häufig im Kindesalter vor. Oder ist das eigentlich auch ein diagnostisches Dilemma, dass man das schwer abgrenzen kann?
Ja, du hast es eigentlich schon ganz korrekt auf den Punkt gebracht. Viele dieser Erkrankungen sind in ihrer Symptomatik relativ unspezifisch. Und das macht es dann auch umso schwieriger, die Erkrankung richtig zuzuordnen. Klassische Symptome sind sicherlich Belastungsatemnot, Husten, trockener Husten, produktiver Husten, Einschränkung der Belastbarkeit per se, eingeschränkte Lungenfunktion, Fieber. Aber die Bandbreite ist wahnsinnig groß. Und jede Erkrankung für sich, teilweise sind es auch Cluster, also Gruppen von Erkrankungen, aber jede Erkrankung für sich hat eben auch seine Eigenheiten. Und das macht es eben auch für die Patientinnen und Patienten nicht immer leicht, dass eine rasche Diagnose gefunden wird. Und hier komme ich jetzt wieder auf die idiopathische Lungenfibrose zurück. Zu dem Thema gibt es übrigens auch eine ganz tolle eigene Sendung hier in diesem Podcast mit Kollegen Arshang Walipur. Bei dieser idiopathischen Lungenfibrose, bei dieser Vernarbung der Lunge, geht man davon aus, dass die Latenzzeit der Diagnose, also die Zeit vom Auftreten der Symptome bis zur korrekten Diagnose, irgendwo zwischen 1,5 und 3,5 Jahren liegt. Und das ist doch sehr beträchtlich.
Ja, es gibt sogar noch Erkrankungen, wo es noch länger ist. Also ich denke da eosinophile Ösophagitis, ich glaube, das sind sogar 10 bis 12 Jahre. Also das schreckt mich gar nicht so, das finde ich eigentlich ganz gut. Die Betreuung von Kindern mit Asthma ist ja hauptsächlich bei Pädiatern und Pädiaterinnen. Du hast auch gesagt, die Symptome, die du genannt hast, sind ja sehr unspezifisch. Da kann man nicht sagen, aha, das ist eine seltene Lungenerkrankung. Teile von den genannten Symptomen treten ja auch bei anderen Erkrankungen auf, auch außerhalb der Lunge. Wann findet eigentlich eine Anbindung, ein spezialisiertes Zentrum statt? Oder ist das auch wieder krankheitsabhängig? Weil du gesagt hast, bei der idiopathischen Lungenfibrose sind es 1,5 Jahre. Ich denke, bei so noch selteneren Erkrankungen, wenn man es nicht kennt, wird man es nicht erkennen. Damit das eigentlich im Endeffekt so eine Ausschlussdiagnose und man überweist das an einen Experten, eine Expertin, einen entsprechenden Ambulanz.
Ja, du hast da absolut recht. Die Krux ist, dass die Diagnostik und Therapie der seltenen Erkrankungen per se eigentlich kein medizinisches Allgemeingut ist. Und selbst in den eigenen Fachdisziplinen gibt es oft wiederum nur Spezialisten, die sich sehr detailliert mit bestimmten Erkrankungen auskennen. Und wenn du vielleicht zurückdenkst an das Medizinstudium, grundsätzlich wurden wir darauf trainiert, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen, Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen. Das ist insofern wichtig, um die korrekte Diagnose zu finden und auch die entsprechenden Differentialdiagnosen. Also was ist eine wahrscheinliche, mögliche andere Ursache? Das heißt, das wird immer recht plakativ genannt, wenn wir Hufgeklapper hören, dann sollen wir nicht damit rechnen, dass ein Zebra um die Ecke biegt und schon gar nicht ein Einhorn. So haben wir das gelernt. Das macht durchaus Sinn. Also wir sollen ja in erster Linie so denken, häufige Erkrankungen sind häufig und seltene sind selten. Und wir können das Ganze vielleicht an einem Beispiel üben. Stell dir vor, Johann, ein großer, schlanker Mann mit Brille, hört gerne Mozart. Was denkst du ist wahrscheinlicher? A. Johann ist Lkw-Fahrer oder B. Johann ist Literaturprofessor in Graz?
Ich denke eher B, weil das oft Hand in Hand geht, diese Präferenz für die Künste, die schönen Künste.
Ja, das ist eben die Sache. Wir sind gar nicht so gut im Einschätzen von Wahrscheinlichkeiten. Es gibt viel, viel mehr Lkw-Fahrer als Literaturprofessor in Graz.
Quantitativ gesehen.
Quantitativ gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Johann ein Lkw-Fahrer ist, viel höher.
Macht Sinn irgendwie, ja, weil es gibt weniger Literaturprofessoren, die sind ja angebunden an eine Universitätsklinik und es gibt doch sehr viele Lkw-Fahrer. Ja, das sind so typische Trugschlüsse, die man eigentlich auch hat. Du hast die idiopathische Lungenfibrose genannt als ein Beispiel. Kannst du uns noch ein paar andere seltene Erkrankungen im Bereich der Lunge nennen, die vielleicht aber trotzdem häufig sind oder die ihr häufig seht?
Ja, zum Beispiel Sarkoidose. Das ist an sich eine Systemerkrankung, eine entzündliche, eine inflammatorische Systemerkrankung, die sehr, sehr häufig die Lunge betrifft, aber eben nicht nur die Lunge. Und dazu ist auch zu sagen, dass es generell einige Erkrankungen gibt, die grundsätzlich verschiedenste Organe im Körper betreffen können und dabei eben auch die Lunge. Und deswegen ist es in solchen Zusammenhängen meist auch von Vorteil, wenn interdisziplinär gearbeitet wird. Das kann sowohl bei der Diagnosestellung als auch bei der Festlegung der Therapie wahnsinnig hilfreich sein. Es ist bei den interstitiellen Lungenerkrankungen, also bei den Erkrankungen des Lungengerüsts, eigentlich mittlerweile der Goldstandard.
Weil du Sarkoidose genannt hast, also wir haben das ja mehrmals gelernt, man lernt es in Pathologie und dann lernt man sie auch nochmal in innere Medizin. Man lernt auch immer, es ist eine seltene Erkrankung und es ist dann ganz interessant und spannend, wenn man dann im Verwandtenkreis, so wie bei mir der Fall ist, dann wirklich einen Verwandten, der dann Sarkoidose hat und dann eben nicht die Lungensymptomatik im Vordergrund steht, sondern dass im Endeffekt auftritt mit einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion. Das ist immer ganz spannend und wir haben ja ganz viel gelernt und dann sieht man das nie und dann plötzlich sieht man es, das ist immer ganz beeindruckend eigentlich, ja, wenn man dann plötzlich so eine seltene Erkrankung wie plötzlich dann sieht.
Ja. Ja, absolut richtig. In dem Zusammenhang möchte ich auch eine kurze Anekdote erzählen. Wenn wir an meiner Abteilung einen Patienten oder eine Patientin mit einer Exazerbation, einer akuten Verschlechterung von einem Asthma sehen, dann holen wir meistens die Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung alle zu diesem Bett heran, weil die sehen das wiederum relativ selten. Das ist eine wahnsinnig häufige Erkrankung, die aber mittlerweile durch die guten Therapien die Patientinnen und Patienten nur noch selten ins Spital bringt. Ich muss natürlich an der Stelle schon sagen, dass es auch sehr schwere Verläufe von Asthma gibt, selbstverständlich. Man kann auch dran sterben, aber insgesamt hat sich die Versorgung da dramatisch verbessert und so sehen wir diese Menschen weniger häufig im Spital und das ist sicherlich gut.
Also da sieht man auch die positiven Auswirkungen der Innovationen in der pharmazeutischen Industrie. Vielleicht nochmal zurück zu den Symptomatik. Ja. Wann denkt denn eine Kollegin oder ein Kollege im niedergelassenen Bereich oder in einem Krankenhaus, die keine Schwerpunktambulanz haben, jetzt sollte ich aber überweisen, zum Beispiel an dich, an die Spezialambulanz. Gibt es da so eine Daumenregel, dass man sagt, okay, es ist nicht Asthma beim Kind, sofort ab zum Experten, oder?
Das ist eine ausgezeichnete Frage und an der hängt sich eigentlich alles auf, wenn es um die Diagnose von seltenen Erkrankungen geht. Also es ist tatsächlich so, dass man überlegen sollte, welche Symptome, welche Kombination von Symptomen könnte tatsächlich darauf hinweisen, dass da etwas dahinter steckt, was nicht häufig ist. Deswegen ist es wichtig, dass man die Awareness auch schafft. Sprich, dass man seltene Erkrankungen unter Kolleginnen und Kollegen bekannter macht. Nur so ist es möglich, dass die Patientenpfade, und die interessieren uns wirklich, wirklich sehr, wie sind die Patientinnen und Patienten dann letztlich ins Zentrum oder zur Expertin und zum Experten gekommen, besser lenkt.
Die Diagnose ist schwer. Du bist in einer Ambulanz tätig, die sich darauf spezialisiert hat. Jetzt sind wir aber schon im 21. Jahrhundert. Die Technologie hat ja auch große Fortschritte gemacht. Also man kann ja mittlerweile ein ganzes Genom schnell durchsequenzieren. Die Mikroskopie hat sich verbessert, Proteinanalysen, Artificial Intelligence spielt auch eine wichtige Rolle. Welche Rolle spielen diese neuen Technologien bei euch bei der Diagnostik?
Ja, da tut sich tatsächlich einiges. Insbesondere was AI angeht, ist einiges in Erprobung. Also es gibt mittlerweile auch große Datenbanken. Man tippt die Symptome ein und es wird einen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit diese oder jene Erkrankung vorgeschlagen, die dahinter stecken könnte. Oder eventuell auch der genetische Locus, also der Platz im Genom, wo eine krankhafte Veränderung vorliegt, die zu dieser Erkrankung führen konnte. Aber es ist noch nicht wirklich in der Praxis angelangt. Also es ist so ähnlich wie, gib ein Symptom bei einer Suchmaschine im Internet ein und du wirst als erstes eine bösartige Erkrankung als Ursache finden. So ähnlich ist es auch hier. Also es fehlt dann letztendlich immer noch, oder es ist immer noch der Mensch als Expertin, Experte erforderlich, um das Ganze auch in einen gewissen Kontext zu setzen. Aber ich denke, dass die AI, die Artificial Intelligence, hier möglicherweise in Zukunft auch einziehen wird.
Jetzt angenommen, also ich bin ja Vater von zwei Söhnen, die sind jetzt schon beide in der zweiten Lebensdekade. Aber angenommen, meine Kinder hätten zum Beispiel Asthma. Mein kleinerer Sohn hat zum Beispiel auch Asthma. Der ist bei einer sehr lieben Kollegin von dir in Betreuung. Und das wird nicht besser auf Therapie. Und wann sage ich als Elternteil, okay, gut, ich wende mich jetzt an ein Expertenzentrum. Kann man diese Expertenzentren auch irgendwie eruieren? Weiß man sich als Betroffener, wo man sich hinwenden kann? Kann man das irgendwie suchen oder so?
Da würde ich gerne ein wenig ausholen. Also grundsätzlich, wir haben jetzt schon gesagt, es wird immer besser, die Versorgung von seltenen Erkrankungen, seltenen Lungenerkrankungen, aber sie ist weit noch nicht dort, wo wir eigentlich hinwollen. Deswegen gibt's in Österreich auch Bemühungen, das zu verbessern. Und zwar wurde da vor etlichen Jahren bereits der nationale Aktionsplan für seltene Erkrankungen verfasst, in Auftrag vom Bundesministerium für Gesundheit durch mehrere Gremien. Und in diesem Aktionsplan ist auch vorgesehen, dass designierte ExpertInnenzentren und Cluster von ExpertInnenzentren aufgebaut werden. Über ganz Österreich hin verteilt. Möglicherweise sind wir noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen. Und zwar, da gebe ich ein Beispiel. Es gibt Typ A, Typ B und Typ C ExpertInnenzentren. Und Typ B wäre so ein Zentrum, das sich für einen bestimmten Bereich von Erkrankungen als Zentrum sieht. Nehmen wir jetzt die Lungenerkrankungen an und zumindest zwei ExpertInnen aufweisen kann, die sich hier auch kontinuierlich, also dauerhaft mit dieser Thematik beschäftigen. Typ A-Zentren ist dann schon die nächste Form. Das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Typ B-Zentren. In Österreich gibt es kein einziges Typ A-Zentrum. Noch nicht. In Deutschland gibt es 40.
Wow.
Also da
müssten wir rein rechnerisch eigentlich vier haben. Wenn man sagt, Deutschland ist immer so, die Daumenregel zehnmal so groß.
Ja, genau. Also hier ist es durchaus sinnvoll, noch etwas nachzulegen. Aber ich möchte auch nicht alles schlecht reden. Tatsächlich ist es jetzt wieder mit dem Fokus auf Lungenerkrankungen so, dass es eben doch über das ganze Land verteilt sehr viele Expertinnenzentren gibt, wo auch erwiesenermaßen Menschen arbeiten, die sich ja auskennen, aber das Ganze eben nicht als offiziell designiertes ExpertInnenzentrum fungiert.
Gut. Gibt es eine Liste von diesen Zentren in Österreich? Du bist ja auch Arbeitsgruppenleiter bei der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie für seltene Erkrankungen. Du überblickst das ja gut und deswegen freue ich mich ja so, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu dem Thema zu plaudern.
Ja, sehr gerne. In diesem Zusammenhang möchte ich schon eine Internetseite erwähnen, die nennt sich Orphanet. Orphan vom englischen Begriff für Waisenkind. Das Orphanet ist eine weltweit anerkannte Referenzdatenbank, wo all diese über 6000 seltenen Erkrankungen aufgelistet sind.
Also nicht nur die Lunge.
Nicht nur die Lunge. Und wo tatsächlich auch für alle Länder, die auch mitmachen in dieser Datenbank, Auflistungen bestehen, wo welche Erkrankungen diagnostiziert und behandelt werden. Das gilt auch für Österreich.
Also wenn wir gleich bei dem Thema Genetik bleiben, du kannst dich auch an einen Kollegen, eine Kollegin in einem anderen Land wenden und dort auch entsprechende Analysen durchführen lassen.
Ja, auch hier gibt es mittlerweile Fortschritte in der Zusammenarbeit. Hier gibt es sogenannte europäische Referenznetzwerke, wo wir auch innerhalb eines Erkrankungsclusters oder eines Bereichs von seltenen Erkrankungen vernetzt arbeiten, zum Teil auch Registerdaten führen. Da muss ich vielleicht erwähnen, Register sind insofern wichtig, da werden Patientinnen und Patienten mit einer bestimmten Erkrankung flächendeckend erfasst und diese Register helfen uns zum Beispiel wiederum, jetzt sind wir wieder ganz am Beginn angelangt, Erfahrung zu machen, wie häufig die Erkrankung ist, wie häufig die Neuerkrankung ist und wie auch die Prognose ist dieser Patientinnen und Patienten.
Du hast den Begriff Orphan erwähnt, also für Verweisung, für eine Erkrankung, um die man sich eigentlich, die übersehen wird, ja, die ein Waisenkind ist in der Medizin. Es gibt ja nicht nur Orphan Diseases, also waisenkindartige Erkrankungen, es gibt auch Orphan Drugs dementsprechend. Als Pharmakologe weiß ich ja, dass diese Zulassungen für diese Medikamente auch ein bisschen anders laufen als bei anderen Erkrankungen. Es gibt ja logischerweise weniger Patienten, wie zum Beispiel mit dieser idiopathischen Lungenfibrose, die wir schon angesprochen haben, als Patienten mit Bluthochdruck oder Diabetes. Das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, diese Erkrankungen zu untersuchen oder Medikamente zu entwickeln. Da ist mir auch, weil wir auch über Netzwerke geredet haben, da muss eine Vernetzung stattfinden zwischen den einzelnen Zentren. Was sind denn so aus deiner Sicht diese ganz, ganz großen Hürden bei der Medikamentenentwicklung von diesen seltenen Erkrankungen? Es gibt ja nicht für jede seltene Erkrankung auch eine zielgerichtete Therapie.
Ja, da hast du absolut recht. Diesbezüglich ist die Europäische Union auch schon relativ früh tätig geworden. Also die Orphan Drugs, der Begriff existiert eigentlich schon seit 2000. Und zwar ist es eine Regelung, die quasi Anreize schaffen soll für die Entwicklung von solchen Medikamenten, die grundsätzlich schwierig ist. Erstens einmal, weil sehr wenig Patientinnen und Patienten gefunden werden können, an denen entsprechend getestet werden kann, ob ein Medikament auch wirklich wirksam ist. Und andererseits dementsprechend auch die Entwicklungskosten sehr viel größer sind. Und hier kann ich auch wieder ein paar Zahlen nennen. In Österreich beträgt der Gesamtaufwand für Medikamente in etwa 3 Milliarden und circa 0,4% davon werden mittlerweile für Orphan Drugs ausgegeben. Und das lag vor 10 Jahren aber noch im Promillebereich.
Also es wird besser.
Es wird besser, aber es bleibt schwierig.
Vielleicht abschließend noch eine Frage an dich. Das ist ja dein Schwerpunkt in deiner klinischen Tätigkeit. Was wäre denn so ein Aufruf an Patientinnen oder potenziellen Patientinnen und Patienten oder an Angehörige, also wenn wir zum Beispiel bei monogenetischen Erkrankungen bleiben, an die Eltern und Angehörigen von diesen Patientinnen?
Also was ich über die letzten Jahre in meiner klinischen Arbeit festgestellt habe, ist, dass sich nicht nur die Diagnostik oder die Therapie verbessert in vielen Bereichen, leider nicht allen, sondern auch das Selbstmanagement. Also ich habe mittlerweile sehr viel Kontakt mit Selbsthilfegruppen und Patientinnenvertretern und Vertreterinnen und das finde ich wunderbar. Also Menschen, Betroffene organisieren sich, berichten, tauschen aus und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Also das ist eine absolut wichtige und gute Ressource für alle, die mit einer seltenen Erkrankung und auch seltenen Lungenerkrankung zu tun haben.
Es ist fantastisch, weil es gibt ja sehr viele Selbsthilfegruppen, aber das ist auch, glaube ich, auch ganz wichtig, dass diese wenigen Patienten, die so quer durch Österreich verstreut sind, aber trotzdem eine Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Das ist ja ganz wichtig für die. Es ist nicht, geteiltes Leid ist immer besser als einsam leiden. Deswegen glaube ich, ist das sehr, sehr gut, dass man sich da auch austauschen kann. Und auch schön, dass du, vielleicht wenn ich das zusammenfassen darf, ich sehe sehr viel Positives. Es gibt 10 Zentren. Es ist Luft nach oben, ist auch klar. Aber die Anbindung funktioniert ja ganz gut. Und da gibt es auch einen Austausch mit dem niedergelassenen Bereich. Und in der Diagnostik gibt es auch Fortschritte. Also ich glaube, wir sind am richtigen Weg mit Luft nach oben, oder?
Ich bin grundsätzlich immer ein Optimist. Also ich sehe das genauso wie du. Aber ja, es geht immer noch ein bisschen besser.
Lieber Klaus, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war die heutige Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Diese Podcast-Serie ist eine Initiative von Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank für Ihr Zuhören.